Der Mond hing wie ein zerbrochener Zahn in der pechschwarzen Nacht. Sein fahles Licht kroch durch die zerborstenen Fenster der Kirche. Die Luft roch nach verbranntem Fleisch und kaltem Eisen, während die Schreie der Sterbenden wie ein abscheulicher Chor widerhallten. Sir Aldric stand mitten im Chaos. Sein Schwert tropfte vor Blut, das von den Armen bis zu den Fingerspitzen rann. Jeder Atemzug war ein Fluch, jeder Schlag eine Entscheidung über Leben und Tod. Die Besatzer, ein namenloser Feind, hatten die Kirche zu ihrer Festung gemacht. Sie waren keine gewöhnlichen Männer. Ihre Gesichter waren von Narben entstellt und ihre Augen glühten wie glimmende Kohlen, als ob sie von einer dunklen Macht erfüllt waren. Aldrichs Männer kämpften tapfer, aber die Gegner schienen schier unerschöpflich. Jeder gefallene Feind wurde durch zwei weitere ersetzt. Die Kirche war ein Hexenkessel, in dem Stahl auf Stahl prallte, Schilde splitterten und Leiberzucken zusammenbrachen. Aldric duckte sich unter einem Hieb, dessen Kraft einen der alten Steinpfeiler der Kirche zertrümmerte. Staub und Schutt regneten herab und in der Ferne krachte ein Teil der Decke ein. Der Feind war stark, stärker, als es ein Mensch sein sollte. Der Ritter holte tief Luft, drückte sich vom Boden ab und rammte sein Schwert mit aller Kraft in die Brust seines Gegners. Das dunkle Blut spritzte auf Aldrics Gesicht, doch der Mann vor ihm starb nicht sofort. Mit einem letzten irren Grinsen griff er nach Aldrics Helm, bevor er leblos zusammenbrach. Die Kirche selbst schien lebendig. Der Altar, einst ein heiliger Ort, war nun mit abscheulichen Symbolen bedeckt, eingeritzt in das alte Holz, und aus der Mitte floss ein dünner Strom einer schwarzen, öligen Flüssigkeit. Die Ikonen der Heiligen an den Wänden waren entstellt, ihre Augen ausgekratzt, ihre Gesichter zu grotesken Fratzen verformt. Der Boden war bedeckt mit einer Mischung aus Blut und Asche, die unter den Stiefeln ein abscheuliches Schmatzen erzeugte. »Haltet durch!« Aldrich schrie zu seinen Männern, doch seine Stimme wurde von einem weiteren ohrenbetäubenden Krachen verschluckt. Eine Gruppe Feinde hatte die große Orgel umgeworfen, deren Pfeifen wie Speere in die Reihen der Verteidiger stürzten. Schmerzensschreie erfüllten den Raum, doch Aldric war unaufhaltsam. Er kämpfte sich wie ein Sturmwind durch die Reihen der Gegner, sein Schwert eine unbarmherzige Klinge des Todes. Ein Mann sprang aus dem Schatten, sein Gesicht verborgen hinter einer eisernen Maske. Er führte eine Waffe, die mehr wie ein Ritualgegenstand aussah als ein Schwert, verziert mit schlangenartigen Gravuren und einem schimmernden, rötlichen Licht. Aldrich wich seinem ersten Schlag aus, der den Boden unter ihnen aufreißen ließ, und konterte mit einem schnellen Stoß. Doch der maskierte Mann war schnell, zu schnell, und ihre Klingen kreuzten sich immer wieder mit einem Funkenregen. »Du bist nicht wie die anderen«, zischte der Mann hinter der Maske, seine Stimme ein tiefes Grollen. »Vielleicht bist du derjenige, den sie suchen.« Aldric verstand die Worte nicht, doch sie hinterließen ein ungutes Gefühl in seinem Herzen. Ohne zu antworten, brachte er all seine Kraft in einen einzigen Schlag, der die Maske seines Gegners zerschmetterte. Darunter war kein Gesicht, nur ein leerer, glühender Abgrund, der Aldrichs fast verschlang. Mit einem Schrei warf Aldric sein Schild nach vorne und trieb sein Schwert tief in den Körper des Wesens aus. Ein gleißendes Licht erfüllte die Kirche und die Gegner erstarrten, ihre Bewegungen wie eingefroren. Der maskierte Mann sackte in sich zusammen und mit ihm brach der Widerstand der Feinde. Aldric stützte sich schwer atmend auf sein Schwert, während seine Männer die wenigen Überlebenden niedermachten. Die Stille danach war ohrenbetäubend. Die Kirche, die eben noch eine Arena des Todes gewesen war, lag nun in einer unheimlichen Ruhe. Aldric sah sich um und bemerkte, wie die Schatten der Wände zu tanzen schienen, als ob sie lebendig wären. Irgendetwas war hier unten, tief unter ihren Füßen. Etwas, das darauf wartete, entdeckt zu werden. »Herr«, rief einer seiner Männer, »kommt schnell, ihr müsst das sehen.« Aldric folgte dem Ruf und trat vor den Altar, wo ein losgelöster Stein eine verborgene Treppe offenbarte. Eine kalte Brise wehte ihm entgegen, die nach Tod und Schwefel roch. Ohne zu zögern, zog Aldrick sein Schwert aus dem Boden und trat den Abstieg an. In die Dunkelheit, die ihn bereits rief. Die Treppe, die vor Sir Aldrick lag, war schmal und schien endlos. Ihre steinernen Stufen waren glatt und abgenutzt, als ob Jahrhunderte vergangen waren, seit sie zuletzt betreten wurden. Die Wände waren kalt und feucht und eine unheimliche Stille lag in der Luft, unterbrochen nur vom leisen Tropfen von Wasser, das irgendwo in der Dunkelheit auf Stein fiel. Aldrick hielt seine Fackel hoch, doch das Licht schien vom Schatten verschluckt zu werden, als ob die Dunkelheit hier etwas Lebendiges war. Die Luft wurde schwerer, je weiter er abstieg. Ein metallischer Geruch, der ihn an frisches Blut erinnerte, mischte sich mit dem Gestank von Schwefel. Die Runen an den Wänden begannen in einem unheimlichen blauen Licht zu glimmen, als Aldrick näher kam. Die Symbole waren fremd, weder lateinisch noch eine Sprache, die er je gesehen hatte. Sie wirkten wie Kratzer, die mit unmenschlicher Präzision in den Stein geätzt worden waren. Als er die letzte Stufe erreichte, öffnete sich vor ihm ein gewaltiger Raum. Die Decke verschwand in der Dunkelheit und die Wände waren mit grotesken Reliefs geschmückt. Engel mit gebrochenen Flügeln, Dämonen mit verzerrten Fratzen, Krieger, die in Flammen verbrannten. In der Mitte des Raumes thronte eine große, schwarze Statue, die die Silhouette eines mächtigen Kriegers zeigte. Der Körper war muskulös, im Gesicht ein freches Grinsen und ihre Augen schienen Aldrich direkt anzustarren. Am Fuß der Statue lag ein Sockel aus Obsidian und darauf ruhte sie, die Rüstung. Sie war anders als alles, was Aldrich je gesehen hatte. Das Metall war dunkel, beinahe schwarz und schien das Licht der Fackel zu verschlucken. Es glänzte, als ob es lebte, und die Konturen waren so präzise und scharf, dass sie unmenschlich wirkten. Besonders auffällig waren zwei Öffnungen am Rücken der Rüstung, wie klaffende Wunden, die Aldrich irritierten. Er konnte sich nicht erklären, warum eine Rüstung, die so perfekt wirkte, solche Schwachstellen haben sollte. Seine Hand zitterte, als er näher trat. Die Luft um die Rüstung war eisig, und dennoch spürte er, wie sich eine seltsame Hitze in seiner Brust ausbreitete. Es war, als ob die Rüstung ihn rief, seine Seele direkt ansprach. Aldrick wollte widerstehen, doch er konnte nicht. Seine Hände griffen wie von selbst nach dem Helm und ein Schauer durchfuhr ihn, als er ihn aufhob. Der Helm war schwerer, als er aussah, und doch fühlte er sich in seinen Händen perfekt ausbalanciert an. Ein Flüstern erfüllte plötzlich den Raum. Es war leise, kaum wahrnehmbar, doch die Stimmen schienen von überall zu kommen und gleichzeitig aus seinem Inneren. Worte in einer fremden Sprache, die er nicht verstand, aber dennoch fühlte. Sie sprachen von Macht, von Ehre, von Sieg. Doch hinter diesen Verlockungen lag etwas Dunkleres, etwas, das Aldrick nicht benennen konnte. »Zieh sie an«, sagte eine Stimme, lauter als die anderen, deutlich in seinem Kopf. Sie war tief und klang wie das Knurren eines Raubtiers. »Du wurdest auserwählt.« Aldrick zögerte. Schweiß tropfte von seiner Stirn, obwohl die Kälte des Raumes ihn fast erstarren ließ. Doch etwas in ihm, ein Teil, den er nicht kontrollieren konnte, drängte ihn weiter. Mit einer langsamen, fast zeremoniellen Bewegung legte er den Helm an und in dem Moment, in dem er ihn aufsetzte, schien die Welt um ihn herum zu explodieren. Ein blendendes Licht erfüllte den Raum und Aldrick spürte, wie eine unvorstellbare Macht durch seinen Körper strömte. Es war, als ob sein Blut zu Feuer wurde, als ob jeder Muskel, jeder Knochen, jede Faser seines Körpers neu erschaffen wurde. Schmerz durchfuhr ihn, ein stechender, alles verzehrender Schmerz, doch er war zugleich berauschend. Aldrich schrie, doch seine Stimme klang fremd, tiefer, verzerrt, fast unmenschlich. Als das Licht erlosch, kniete er auf dem kalten Boden, keuchend und zitternd. Doch als er seine Hände betrachtete, sah er, dass sie sich verändert hatten. Die Rüstung war mit ihm verschmolzen. Jede Naht, jede Platte lag wie eine zweite Haut auf seinem Körper. Er fühlte sich mächtig, stärker als je zuvor, doch auch anders. Sein Herz raste und seine Gedanken schienen nicht mehr bald nur seine eigenen zu sein. Aldric erhob sich langsam. Die Statue schien ihm zuzunicken, die Flüstern verstummten. Doch in seinem Inneren wusste er, dies war kein Segen, sondern ein Fluch. Mit einem letzten Blick auf die dunkle Halle wandte er sich ab und begann den Aufstieg zurück in die Welt. Doch etwas in ihm hatte sich verändert und die Dunkelheit, die im Gewölbe lag, war nun ein Teil von ihm. Sir Aldric trat aus der Dunkelheit des Gewölbes zurück ins flackernde Licht der zerstörten Kirche. Die Rüstung lag wie eine zweite Haut auf ihm. Jedes Gelenk bewegte sich mit beängstigender Präzision, als ob sie seinen Willen antizipierte. Die wenigen überlebenden Männer seines Trupps, blutverschmiert und erschöpft, hielten inne, als sie ihn erblickten. Ihre Blicke schwankten zwischen Ehrfurcht und Schrecken. Herr, einer der Männer, ein junger Knappen mit einem tiefen Schnitt über der Stirn, wagte sich näher. Doch bevor er den Satz beenden konnte, knurrte Aldric leise, tief aus seiner Brust, ein Geräusch, das nicht menschlich war. Der Knappe stolperte zurück, die Augen geweitet, als hätte er in Aldrics Blick etwas erkannt, das besser verborgen geblieben wäre. Die Kirche erzitterte, als ein dumpfes Grollen durch die Mauern lief. Vom zerstörten Altar aus schien sich die Dunkelheit auszubreiten, als ob sie von der Rüstung angezogen wurde. Aldric spürte, wie eine unbändige Kraft in ihm tobte. Ein Verlangen nach Gewalt, das ihn fast zu überwältigen drohte. Er versuchte dagegen anzukämpfen, doch es war, als ob seine Hände und Füße nicht mehr ganz seine eigenen waren. Von draußen ertönten Schreie. Die wenigen überlebenden Feinde hatten sich neu formiert und stürmten die Kirche. Ein letzter, verzweifelter Angriff. Ihre Rufe hallten durch das Kirchenschiff, während sie durch das zerbrochene Portal strömten. Schwerter und Äxte in den Händen. Aldric fühlte, wie die Rüstung ihn vorwärts zog, ein Raubtier, das seine Beute witterte. Mit einem Brüllen stürzte er sich auf die Angreifer. Sein Schwert zerschmetterte Schilde wie morsches Holz, seine bloßen Fäuste zerbrachen Knochen. Jeder Schlag, jeder Hieb hatte eine grausame Effizienz, die selbst Aldric erschreckte. Er spürte die Hitze des Blutes, das seine Hände bedeckte, doch es war, als ob es ihn mehr belebte, als erschöpfte. Die Schreie der Feinde wurden zu einem Klangteppich, der ihn weiter antrieb. Einer der Angreifer, ein massiver Mann mit einer Axt, warf sich ihm entgegen. Der Schlag, den er führte, hätte gewöhnliche Rüstungen zertrümmert, doch Aldric hob nur beiläufig die Hand. Die Axt prallte an der schwarzen Oberfläche der Rüstung ab, als hätte sie nichts getroffen. Aldric packte den Mann an der Kehle, hob ihn mühelos in die Luft und schleuderte ihn gegen eine der verbliebenen Kirchenwände. Der Aufprall ließ die Steine erbeben. Die Schlacht war in wenigen Augenblicken vorbei. Die Stille, die folgte, war drückender als das Chaos zuvor. Aldrics Männer starrten ihn an, ihre Gesichter eine Mischung aus Dankbarkeit und nacktem Entsetzen. Niemand wagte es, etwas zu sagen. Die Dunkelheit in der Kirche schien dichter geworden zu sein, als ob sie von dem Blutbad genährt wurde. Aldric blickte auf seine Hände. Sie waren nicht mehr die Hände eines Mannes, sondern etwas anderes. Die Kanten der Rüstung schienen sich in seine Haut zu graben, und sein Spiegelbild in einer Pfütze aus Blut zeigte ein Gesicht, das ihm fremd war. Die Augen glühten mit einem schwachen roten Licht. Er fühlte die Macht in sich brodeln, doch sie schmeckte bitter. Es war keine Macht, die er je gesucht hatte. Es war eine, die ihn suchte. »Herr, seid ihr bei Verstand?«, fragte einer seiner Männer zögerlich. Aldric wollte antworten, doch seine Stimme klang rau und fremd, als er sagte, »Wir gehen. Hier gibt es nichts Heiliges mehr.« Mit jedem Schritt, den er machte, schien die Dunkelheit ihn zu begleiten, als ob sie an seinen Stiefeln klebte. Er wusste, dass dies erst der Anfang war. Die Rüstung hatte ihn ausgewählt, aber nicht aus einem Grund, Ambai, den er verstehen konnte. Was auch immer in ihm erwachte, es würde ihn nicht in Frieden lassen. Und tief in seinem Inneren spürte er, dass das Blut, das er vergoss, die Rüstung nur stärker machte. Die Nacht war kälter geworden, als Sir Aldric und die Überlebenden seiner Truppe die Kirche verließen. Der Wald um sie herum war von einer gespenstischen Stille erfüllt. Nur das Knirschen ihrer Schritte auf gefrorenem Boden war zu hören. Der Mond schien zwischen den kahlen Bäumen hindurch, doch sein Licht erreichte Aldric nicht. Die Rüstung verschluckte jeden Schimmer, als ob sie selbst ein Teil der Schatten war. Aldric ritt mit seinem Pferd voran und die Männer marschierten in einer losen Formation hinter ihm her. Sie wagten es nicht, um zu nahe zu kommen und sprachen nur in gedämpften Stimmen. Aldric konnte ihre Worte nicht verstehen, doch er fühlte ihre Angst. Es war keine Angst vor den Feinden, die sie zurückgelassen hatten, sondern vor ihm. Die Rüstung lastete schwer auf seinen Schultern und mit jedem Schritt schien sie sich enger um ihn zu ziehen, wie eine eiserne Umarmung, die ihn nicht mehr loslassen wollte. »Herr, wo führt uns unser Weg?« fragte einer der Männer schließlich, seine Stimme zitternd. Es war der junge Knappe, der Aldric schon in der Kirche angesprochen hatte. Aldric hielt inne, drehte sich langsam um und sah ihn an. Der Junge wich zurück, als Aldrics glühende Augen auf ihn fielen. »Zurück zur Festung«, sagte Aldric, doch seine Stimme war nicht mehr seine eigene. Sie war tiefer, rauer und klang, als spräche etwas anderes durch ihn. Die Männer tauschten besorgte Blicke aus, wagten es aber nicht, dahin zu widersprechen. Sie folgten ihm, auch wenn ihr Instinkt sie dazu drängte, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. Je länger sie marschierten, desto mehr spürte Aldric, dass etwas nicht stimmte. Die Schatten zwischen den Bäumen bewegten sich, obwohl kein Wind wehte. Ein Gefühl von Unruhe breitete sich in ihm aus, als ob er beobachtet wurde. Doch es war nicht der Blick eines Menschen, den er spürte. Es war etwas Tieferes, Dunkleres. Es fühlte sich an, als ob die Dunkelheit selbst Augen hätte, die ihn verfolgten. Plötzlich hielt er an. Ein Geräusch, kaum mehr als ein Flüstern, drang an sein Ohr. Es kam von allen Seiten und klang wie viele Stimmen, die durcheinander sprachen. Seine Männer hörten es offenbar nicht, denn sie blickten sich nur verwirrt um, während Aldric seine Hand an das Heft seines Schwertes legte. »Was war das?« murmelte er. Doch niemand antwortete. Das Flüstern wurde lauter, bis es wie ein Sturm in seinem Kopf tobte. Worte in einer fremden, unverständlichen Sprache hallten durch seinen Geist, und er fiel auf ein Knie, die Hände an den Helm gepresst. Die Stimmen lachten, schrien, beteten, und immer wieder hörte er dasselbe Wort. »Auserwählter!« Die Männer eilten zu ihm, doch Aldric winkte sie zurück. Er erhob sich schwerfällig. Das Gewicht der Rüstung schien plötzlich unerträglich. Die Stimmen verstummten, doch die Dunkelheit um ihn herum schien dichter geworden zu sein. Aus den Schatten trat eine Gestalt hervor, gehüllt in einen Mantel, der aus nichts als Schwärze zu bestehen schien. Ihre Augen waren wie zwei weiße Flammen, die in der Leere schwebten. »Du bist weit gekommen, Sir Aldric«, sagte die Gestalt mit einer Stimme, die sich anfühlte, als würde sie direkt in seinen Verstand sprechen. »Doch du begreifst noch immer nicht, was du trägst.« »Wer bist du?« knurrte Aldric und zog sein Schwert. Das Licht der Klinge schien in der Nähe der Gestalt zu verlöschen, als ob sie jegliche Helligkeit verschlang. »Ein Bote«, antwortete die Gestalt und trat näher. »Ein Diener der Macht, die du geweckt hast. Die Rüstung hat dich gewählt, aber sie dient nicht dir. Du bist lediglich ein Werkzeug, ein Träger, nichts weiter.« Aldric wollte die Gestalt angreifen, doch sein Körper gehorchte ihm nicht. Seine Arme sanken und die Rüstung fühlte sich an, als ob sie sich anspannte, ihn zurückhielt. Die Gestalt lachte leise, ein Klang, der wie das Knistern von brennendem Holz klang. »Du denkst, du kannst die Kontrolle behalten, aber du liegst falsch. Die Rüstung hat ihren eigenen Willen und sie hat deine Seele bereits gezeichnet. Die Gestalt verschwand so plötzlich, wie sie erschienen war, und Aldrich spürte, wie die Macht der Rüstung ihn durchströmte. Doch es war keine Kraft des Sieges. Es war die Macht eines Gefangenen, der an Ketten zerrte, die er selbst nicht sehen konnte. Er drehte sich zu seinen Männern um. Ihre Gesichter waren bleich, ihre Augen weit vor Angst. »Wir marschieren weiter«, sagte Aldrich, doch die Männer gehorchten nur zögernd. In ihrem Inneren wussten sie, dass ihr Anführer nicht mehr derselbe war und dass die Dunkelheit ihn die ihm folgte, auch ihn zum Verhängnis werden würde. Sir Aldrich ritt durch die Dämmerung, das Heulen des Windes in seinen Ohren. Sein Heim, eine einfache, robuste Burg auf einem Hügel, kam in Sicht, umgeben von kahlen Feldern und dichten Wäldern. Es war ein vertrauter Anblick, der ihm sonst Trost spendete, doch heute spürte er nichts. Die Rüstung lastete schwer auf ihm, nicht nur physisch. Es war, als würde sie seine Seele verschlingen, Stück für Stück. Die Zugbrücke wurde heruntergelassen und die Wachen verbeugten sich vor ihrem Herrn, doch ihre Blicke lingerten zu lange auf der schwarzen Rüstung, die er trug. Aldrich ignorierte sie und führte sein Pferd durch den Hof. Seine Frau, Lady Isolde, wartete am Tor, ihr Gesicht voller Sorge. »Aldrich«, rief sie und eilte ihm entgegen. Doch als sie ihm näher kam, hielt sie inne. Etwas in seinen Augen ließ sie zögern. »Du bist zurück. Aber du siehst anders aus.« Er nickte nur, stieg schwerfällig vom Pferd und reichte die Zügel einem Stallburschen, ohne ein Wort zu sagen. Seine Bewegungen waren mechanisch, als ob er nicht mehr Herr seines eigenen Körpers wäre. Isolde beobachtete ihn aufmerksam, während er ins Innere der Burg ging. Sie spürte, dass etwas mit ihm geschehen war, etwas, das sie nicht verstand und das ihn zu einem Fremden gemacht hatte. In ihrer Gemachskammer half sie ihm, die Rüstung abzulegen. Die Platten waren kalt und doch zögerte sie, sie zu berühren. Als sie den letzten Teil entfernte, sackte Aldrich schwer in einen Stuhl. Ohne die Rüstung fühlte er sich leer, als hätte sie einen Teil von ihm mit sich genommen. Seine Hände zitterten und sein Atem ging flach. »Was ist geschehen, Aldrich?«, fragte Isolde leise, doch er schüttelte nur den Kopf. »Ich bin müde«, murmelte er und legte den Kopf in die Hände. »Lass mich allein.« Isolde zögerte, doch sie gehorchte. Kaum hatte sie den Raum verlassen, sackte Aldrich aufs Bett. Die Dunkelheit umfing ihn schnell, und der Schlaf kam wie ein Räuber, der ihn in seine grausamen Fänge riss. Aldrich stand inmitten einer Wüste aus Asche. Der Himmel über ihm war blutrot und der Boden unter seinen Füßen schien zu atmen, als ob er lebendig wäre. Um ihn herum lagen Gebeine, ihre Knochen verdreht und gebrochen, als hätten sie einen grausamen Tod gefunden. Der Wind trug ein Flüstern mit sich. Ein abscheuliches Lied aus Schmerz und Wahnsinn. In der Ferne sah er eine lange Reihe von Menschen. Ihre Gesichter waren verhüllt, ihre Körper nackt und gezeichnet von Wunden. Sie wurden von Kreaturen vorwärts getrieben, deren Gestalt ständig wechselte, mal Menschen, mal Tiere, mal groteske Monstrositäten. Jeder Schritt der Gepeinigten hinterließ Blutspuren auf dem glühenden Boden. Aldrich wollte sich abwenden, doch seine Beine gehorchten ihm nicht. Er folgte der Prozession, unfähig sich zurückzuhalten. Die Reihen der Gequälten führten zu einem gewaltigen Abgrund, aus dem Flammen und Schreie emporstiegen. Hier wurden die Menschen gezwungen, sich gegenseitig zu verschlingen. Er sah, wie ein Mann mit leerem Blick das Fleisch eines anderen in den Mund schob, während Tränen seine Wangen hinabliefen. Die Kreaturen lachten. Ein abscheuliches Geräusch, das wie zerbrechendes Glas klang. Weiter hinten war ein Wald aus Kreuzen. An jedem hing ein Körper, manche noch lebendig, andere bereits verwest. Die Lebenden wanden sich in ihrem Schmerz. Ihre Schreie waren ein ständiges Echo in der Luft. Aldrich ging weiter, gezwungen, jedes Detail anzusehen. Er erkannte Gesichter, seine Männer, seine Freunde, sogar Isolde. Sie waren alle dort, mit leeren, vorwurfsvollen Augen. Plötzlich stand er vor einem gewaltigen Tor, das von Flammen umgeben war. Eine Stimme dröhnte aus der Tiefe, tief und dröhnend, voller Hohn. »Willkommen, Aldrich! Sieh, was du hinterlassen hast!« Das Tor öffnete sich, und dahinter sah er sich selbst. Er trug die schwarze Rüstung, doch sein Gesicht war eine Fratze, seine Augen brannten wie die Hölle selbst. Die Kreaturen knieten vor ihm und er hob eine Hand. Mit einem einzigen Fingerzeig ließ er eine Frau auf einem der Kreuze in Flammen aufgehen. Es war Isolde. »Nein!« schrie Eldrick und rannte auf die Szene zu, doch der Boden brach unter ihm auf und er stürzte in die Tiefe. Feuer und Dunkelheit verschlangen ihn und er hörte die Stimme noch einmal, diesmal flüsternd. »Du bist bereits einer von uns.« Eldrick schreckte aus dem Schlaf hoch, sein Körper klatschnass vor Schweiß. Sein Atem ging keuchend und sein Herz raste. Die Dunkelheit des Zimmers fühlte sich lebendig an, als ob sie ihn verschlingen wollte. Er griff instinktiv nach der Rüstung, die neben ihm lag, doch als seine Hände sie berührten, fühlte er die vertraute, kalte Macht, die ihn wieder zu sich zog. »Ich brauche sie«, flüsterte er zu sich selbst. »Ohne sie bin ich nichts.« Doch tief in seinem Inneren wusste er, dass die Albträume nicht enden würden. Sie hatten gerade erst begonnen. Die große Halle der Burg war erfüllt vom Summen aufgeregter Stimmen. Fackeln warfen flackernde Schatten an die steinernen Wände, während Sir Aldrich auf dem erhöhten Podest saß, die schwarze Rüstung wieder an seinen Körper geschmiegt. Die weisesten Männer seiner Gemeinde, ein Schmied, ein Gelehrter und ein Priester, standen in einer kleinen Gruppe vor ihm. Unsicher, wie sie ihre Erkenntnisse vortragen sollten. »Sprecht«, befahl Aldrich mit einer Stimme, die durch die Rüstung noch kälter und schwerer klang als sonst. Die Männer zögerten, doch schließlich trat der Schmied vor, seine Hände nervös an einer Lederschürze reibend. »Herr, wir haben alles versucht«, begann er, den Blick auf den Boden gesenkt. »Wir haben das härteste Werkzeug benutzt, um sie zu bearbeiten, doch wir konnten nicht einmal eine Schramme hinterlassen. Weder Stahl noch Feuer können dieses Material durchdringen. Es ist nicht von dieser Welt.« Der Gelehrte trat hinzu und nickte zustimmend. »Die Runen, die auf der Innenseite der Platten eingraviert sind, stammen aus keiner bekannten Sprache. Ihre Struktur, sie ähneln eher Flüchen oder Gebeten an dunkle Mächte. Es tut mir leid, Herr, aber diese Rüstung entzieht sich unserem Verständnis.« Aldrich schwieg und lehnte sich zurück. Ihre Worte bestätigten, was er bereits wusste. Die Rüstung war mehr als ein bloßes Werkzeug. Sie war ein Wesen, eine Macht, die ihn kontrollierte. Doch anstatt ihn zu beunruhigen, erfüllte ihn diese Erkenntnis mit einer düsteren Befriedigung. Er war unantastbar, ein Krieger, wie es keinen zweiten gab. Später an diesem Tag fand die Verhandlung mit Lord Renard statt, einem benachbarten Herrscher, mit dem es seit Jahren Spannungen über eine Grenzmark gab. Der Streitpunkt war ein fruchtbares Tal, das beide Lords für sich beanspruchten. Lord Renard, ein Mann von beachtlicher Statur und bekannt für seine hitzige Art, war persönlich angereist, begleitet von einer kleinen Eskorte schwer bewaffneter Männer. Die beiden Männer saßen sich an einem langen Tisch gegenüber, flankiert von Beratern und Wachen. Aldrich trug die Rüstung. Ihre dunkle Oberfläche schimmerte bedrohlich im Licht der Fackeln. Renard, der sich zunächst arrogant und unbeeindruckt gegeben hatte, war sichtlich unruhig geworden, je länger er Aldrich ansah. »Das Tal gehört meinem Haus seit Generationen«, polterte Renard und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Euer Anspruch ist eine Beleidigung, Aldrich.« Aldrich starrte ihn an. Seine Augen leuchteten schwach durch die Schlitze des Helms. »Und doch seid ihr hier, um zu verhandeln«, erwiderte er mit einer Stimme, die wie ein Grollen durch die Halle rollte. Die Spannungen eskalierten schnell. Worte wurden lauter, Gesten aggressiver. Renard erhob sich schließlich, seine Hand auf dem Knauf seines Schwertes. »Wenn ihr glaubt, dass ihr mich einschüchtern könnt, täuscht ihr euch«, knurrte er. »Vielleicht sollte ich euch zeigen, wie Männer Konflikte lösen.« Aldrich spürte, wie die Rüstung pulsierte. Es war ein vertrautes Gefühl. Ein Rausch, der ihn ergriff, seine Gedanken dämpfte und seine Sinne schärfte. Als Renard das Schwert zog, war Aldrich bereits auf den Beinen. Schneller, als es ein Mensch sein sollte. Mit einer Bewegung, die so mühelos wie tödlich war, packte er Renard am Hals und hob ihn in die Luft. Die Berater und Wachen schrien auf, doch niemand wagte es, sich zu rühren. Renard zappelte und versuchte verzweifelt, Aldrichs Griff zu lösen, doch es war, als ob eine eiserne Klammer ihn hielt. Aldrich zog ihn näher heran, seine Augen glühten vor roter Wut. »Ihr wollt Stärke sehen?« murmelte Aldrich, seine Stimme ein tiefes Knurren. »Ich werde euch Stärke zeigen.« Mit einem gewaltigen Ruck schleuderte er Renard zu Boden, wo der Mann keuchend lag. Doch Aldrich war nicht fertig. Er kniete sich über ihn, packte seinen Kopf mit beiden Händen und drückte zu. Das Knirschen von Knochen war wie das Bersten von Holz, als Renards Schädel nachgab. Blut spritzte in alle Richtungen und die Schreie der Umstehenden wurden ohrenbetäubend. Renards Leib zuckte noch einmal, bevor er reglos wurde. Aldrich ließ den Kopf los, der nun kaum mehr als ein Brei aus Knochen und Blut war, und erhob sich langsam. Die Halle war still, außer dem Tropfen von Blut, das von seinen Händen auf den Boden fiel. Die Wachen Renards zogen ihre Waffen, doch Aldrich wandte ihnen nur seinen Blick zu. »Versucht es«, sagte er, sein Ton gefährlich leise. Sie zögerten, dann ließen sie ihre Schwerter sinken. Der Wahnsinn in Aldrichs Augen war genug, um selbst die Tapfersten zu brechen. Aldrich drehte sich um und verließ die Halle, ohne ein weiteres Wort. In seinem Inneren tobte die Rüstung, ein Triumphgesang aus Dunkelheit und Blutdurst. Doch tief in seinem Herzen spürte Aldrich, dass er ein weiteres Stück seiner Menschlichkeit verloren hatte. Die Sonne ging hinter den Hügeln unter und die Dämmerung legte sich wie ein blutiger Schleier über die Ländereien. Sir Aldrich saß allein in der großen Halle seiner Burg, den Helm der schwarzen Rüstung neben sich auf den Tisch gelegt. Das Licht der Kerzen flackerte unruhig, als ob sie die Anwesenheit der Rüstung spürten. Aldrich starrte in einen Krug Wein, doch er hatte seit Stunden nichts getrunken. In seinem Inneren tobte ein Sturm, eine endlose, quälende Leere, die selbst die Macht der Rüstung nicht füllen konnte. Die schweren Türen der Halle öffneten sich mit einem knarrenden Geräusch und ein kühler Luftzug wehte herein. Aldrich hob den Kopf und sah einen Mann eintreten, den er nicht erwartet hatte. Der Priester war alt, gebeugt unter der Last seiner Jahre. Doch seine Augen funkelten vor Entschlossenheit. Er trug eine schlichte Kutte, die an den Säumen abgewetzt war, und hielt einen hölzernen Stab, der mehr wie eine Waffe als ein Gehhilfsmittel wirkte. »Sir Aldrich«, sagte der Priester mit einer Stimme, die ruhig und doch voller Gewicht war. »Ihr wisst, warum ich hier bin.« Aldrich lehnte sich zurück und musterte den alten Mann. »Das tun viele, und doch spricht niemand die Wahrheit«, sagte er. »Was glaubt ihr zu wissen, Priester?« Der Mann trat näher, ohne die Drohung zu beachten, die in Aldrichs Worten lag. »Ich weiß, was ihr tragt. Diese Rüstung ist nicht von dieser Welt. Sie gehört nicht euch. Sie hat ihren eigenen Willen, und sie wird euch zerstören.« Aldrich lachte leise, ein raues, gefährliches Geräusch. »Zerstören? Sie hat mich stärker gemacht, als ich es je war. Meine Feinde fürchten mich. Meine Männer gehorchen, ohne zu zögern. Warum sollte ich mich davon trennen?« Der Priester stellte seinen Stab vor sich auf den Boden. Das Geräusch hallte in der stillen Halle wieder. »Weil sie euch nicht gehört, Aldrich. Sie gehört dem, der sie geschaffen hat. Und seine Macht hat einen Preis.« Aldrich stand auf. Die Kerzen flackerten im Luftzug seiner Bewegung. »Sprecht klar, alter Mann. Wessen Macht? Seine Stimme war leise, aber in ihr lag eine Bedrohung, die selbst den Priester kurz innehalten ließ. Die Macht der Rüstung stammt aus der Hölle, sagte der Priester schließlich. Sie wurde geschmiedet für den gefallenen Engel, den einst alle als Lichtbringer kannten. Luzifer trug diese Rüstung, als er gegen die Herrscharen Gottes kämpfte. Es war diese Rüstung, die ihn stark machte, aber auch blind vor Hochmut. Als er fiel, wurde sie verflucht, gebannt in einem Gefängnis aus Stein und Schatten. Und nun tragt ihr sie, Eldric. Ihr seid ihr neuer Gefangener. Eldric spürte, wie die Worte des Priesters sich wie ein Dorn in seinen Geist bohrten. Er wollte widersprechen, doch in seinem Inneren wusste er, dass es wahr war. Die Träume, die Stimmen, das Gefühl, dass er nicht mehr allein in seinem eigenen Körper war, all das ergab plötzlich Sinn. »Was wollt ihr, Priester?« fragte Aldrich, und seine Stimme klang härter als beabsichtigt. »Mich zu bekehren? Mich zu retten? Es gibt nichts zu retten.« Der Priester trat näher, seine Augen fest auf Aldrich gerichtet. »Es gibt immer Hoffnung, Aldric. Doch ihr müsst diese Rüstung ablegen, bevor sie euch vollständig verschlingt. Jeder Moment, den ihr sie tragt, füttert sie mit eurer Seele. Und wenn sie genug genommen hat, wird nichts von euch übrig bleiben.« Aldrich nahm den Helm vom Tisch und betrachtete ihn. Sein schwarzes Metall schimmerte im flackernden Licht und für einen Moment glaubte er, darin Gesichter zu sehen, schreiend, verzweifelt, gefangen. Er schloss die Augen und schüttelte den Kopf. »Es gibt keinen Weg zurück. Sie lässt mich nicht gehen.« »Das ist die Lüge, die sie euch glauben lässt«, sagte der Priester. »Ihr seid noch immer ein Mensch, Sir Eldric. Kämpft gegen sie, solange ihr es noch könnt.« »Ihr versteht nichts«, schrie Eldric plötzlich, und seine Stimme hallte durch die Halle wie Donner. »Ohne sie bin ich nichts. Ohne sie bin ich schwach. Sie ist das Einzige, was mich noch zusammenhält.« Der Priester blieb ruhig, sein Blick fest und mitleidsvoll. »Es ist nicht die Rüstung, die euch stark macht, Aldric. Es ist euer Wille. Und dieser Wille wird sie zerstören, wenn ihr euch traut, gegen sie aufzustehen.« Aldric starrte den Priester an. Seine Hände zitterten, als er den Helm zurück auf den Tisch legte. »Geht«, sagte er schließlich leise, seine Stimme erschöpft. »Lasst mich allein.« Der Priester nickte langsam. »Ich werde euch nicht aufgeben, Aldric. Ich werde für eure Seele beten.« Dann wandte er sich um und verließ die Halle. Seine Schritte hallten in der Stille wieder. Aldric blieb allein zurück, sein Blick auf den Helm gerichtet. Die Worte des Priesters hallten in seinem Kopf nach, doch die Dunkelheit der Rüstung war stärker. Sie flüsterte ihm zu, versprach Macht, Unbesiegbarkeit und vor allem Vergessen. Und Aldrich wusste, dass der Kampf um seine Seele längst begonnen hatte. Die Tage in der Burg wurden länger und dunkler, als ob die Sonne sich weigerte, ihre Strahlen über Aldrichs Ländereien zu werfen. Die große Halle, einst erfüllt von Gesprächen, dem Klingen von Besteck und dem Lachen seiner Männer, lag in bedrückender Stille. Sir Aldric hatte sich zurückgezogen, sowohl körperlich als auch geistig. Die wenigen, die noch Zugang zu ihm hatten, fanden ihn meist in seiner Kammer, die Rüstung an seinen Körper geschmiegt wie ein schwarzes Gefängnis. Lady Isolde klopfte an die schwere Tür zu seinem Gemach, doch keine Antwort kam. Mit einem Seufzen schob sie die Tür auf. Aldric saß am Fenster, den Helm in den Händen. Sein Blick war starr nach draußen gerichtet, auf die kahlen Felder und die grauen Wolken, die den Horizont verdunkelten. »Aldrich?« fragte Isolde vorsichtig. Ihre Stimme war sanft, doch sie zitterte leicht. Sie wusste, dass ihr Mann sich verändert hatte. Die Wärme, die einst in seinen Augen gelegen hatte, war verschwunden. Jetzt glühten sie schwach, als ob die Dunkelheit in ihm einen Funken von etwas Unheiligem genährt hatte. »Was ist Isolde?« fragte Aldric, ohne sich umzudrehen. Seine Stimme war schwer, rau, als ob jede Silbe Ephraim Schmerzen bereitete. Du ziehst dich immer mehr zurück. Du sprichst kaum noch mit mir. Die Männer im Hof flüstern, dass du dich kaum zeigst. Was geschieht mit dir? Aldrich drehte sich langsam um, der Helm funkelte unheilvoll in seinen Händen. Nichts geschieht, Isolde. Ich tue, was getan werden muss. Aber was ist mit uns? Mit deiner Familie? Du warst einmal ein Mann, der sein Heim und seine Männer über alles stellte. Jetzt scheinst du alles vergessen zu haben. Aldrich stand auf und die Bewegung ließ die Dielen unter seinen schweren Stiefeln ächzen. Die Rüstung schien zu atmen, zu leben, mit jedem Schritt, den er machte. Ich habe nicht vergessen, Isolde. Ich habe gelernt. Dieses Leben, diese Mauern, diese Ländereien, sie sind nichts. Nichts im Vergleich zu dem, was ich haben könnte. Isolde trat zurück, schockiert von seinen Worten. Was meinst du damit? Was könntest du mehr wollen? Wir haben alles. Aldrichs Lachen war kalt, fast ein Knurren. Alles? Er hob den Helm hoch, betrachtete sein eigenes Spiegelbild in der schwarzen Oberfläche. Ich habe nichts. Diese Felder sind mickrig, diese Männer, Schwächlinge. Ich könnte so viel mehr haben. Mehr Land, mehr Gold, mehr Macht. Isolde schüttelte den Kopf. Das bist nicht du, Aldrich. Diese Rüstung. Sie verändert dich. Sie hat mir die Augen geöffnet, entgegnete er, und seine Stimme hatte einen schneidenden Ton. Du verstehst es nicht. Niemand versteht es. Ich bin dazu bestimmt, mehr zu erreichen. Größeres. Diese Rüstung ist kein Fluch. Sie ist ein Geschenk. Isolde wollte antworten, doch Aldrich wandte sich ab und zog den Helm auf. Die Luft schien mit einem Mal schwerer zu werden, als die Rüstung wieder vollständig war. Geh jetzt, sagte er leise, aber seine Worte trugen eine endgültige Schärfe. Ich habe keine Zeit für Schwäche. Die Tage vergingen und Aldrich zog sich weiter zurück. Er verbrachte Stunden allein in der großen Halle oder in seiner Kammer, die Rüstung fast immer an seinem Körper. Die wenigen Male, die er sie ablegte, fühlte er sich leer, unvollständig, wie ein Schatten seiner selbst. Ohne die Rüstung war er schwach, gebrochen. Mit ihr war er unbesiegbar. Doch mit der Macht kam auch der Hunger. In den stillen Stunden seiner Einsamkeit träumte Aldrich von mehr. Er sah sich an der Spitze einer Armee, die Städte niederbrannte und Reiche eroberte. Er sah sich auf einem Thron aus Knochen, umgeben von Schätzen und Schrecken, die kein anderer Mann sich je vorgestellt hatte. Doch die Träume waren nicht nur Visionen, sie wurden zu einem Bedürfnis, das ihn von innen heraus fraß. Nachts, wenn die Burg still war, wandelte Aldrich durch die Hallen. Seine Gedanken waren von Blut und Ruhm erfüllt, und er spürte, wie die Rüstung in der Dunkelheit pulsierte, als ob sie seine Träume teilte. Er begann Pläne zu schmieden, Karten zu studieren. Seine Gedanken kreisten um die Nachbarländer, die schwachen Lords, die einfachen Bauernhöfe, die er mit einem einzigen Schlag unterwerfen könnte. Seine Männer spürten die Veränderung. Sie sahen, wie ihr Herr kälter und unnahbarer wurde. Er sprach kaum noch mit ihnen, außer um Befehle zu geben. Die Mahlzeiten, die einst von Kameradschaft geprägt waren, waren jetzt schweigsam, und Aldrich saß allein am Kopf der Tafel. Die Rüstung glitzerte wie ein hungriger Raubvogel in der Dunkelheit. Doch trotz der Macht, die er hatte, spürte Aldrich, dass es nie genug war. Jedes Stück Land, jeder Sieg, den er sich in seinen Träumen ausmalte, ließ ihn nur nach mehr verlangen. Die Rüstung hatte ihn erweckt, aber sie hatte auch etwas in ihm zerstört, den Teil, der zufrieden sein konnte. Nun gab es nur noch den Hunger, und er wusste, dass er diesen Hunger stillen musste, koste es, was es wolle. Die Nacht war mondlos, und der Wald lag in völliger Finsternis, als Sir Aldrich seinen schwarzen Hengst über die engen Pfade trieb. Die Rüstung schmiegte sich an seinen Körper wie eine zweite Haut. Das leise Knirschen des Metalls war das einzige Geräusch in der stillen Wildnis. Der Helm saß fest auf seinem Kopf und durch die schmalen Schlitze sah er die Welt wie durch einen dunklen Schleier. Er wusste, wo er hin musste. Die Gerüchte über ein Banditenlager am Rand der Wälder hatten ihn in seinen Träumen verfolgt. Eine Gruppe von Räubern, die Dörfer plünderten und Reisende ermordeten, hatte dort Unterschlupf gefunden. Für Aldric waren sie mehr als nur ein Ziel. Sie waren die Verkörperung seines inneren Hungers. Ein Hunger, der nach Blut und Gewalt schrie. Als er das Lager erreichte, blieb er im Schatten der Bäume stehen und beobachtete. Die Banditen waren sorglos, einige tranken am Feuer, während andere in Lumpen gehüllt auf Decken lagen. Ihre Waffen lagen achtlos in der Nähe und sie lachten laut, als ob sie die Welt vergessen hätte. Doch für Aldric waren sie nichts als Beute. Ohne ein Geräusch stieg er von seinem Pferd und zog sein Schwert. Die Klinge glänzte im schwachen Licht des Feuers, doch Aldric war nicht mehr derselbe Mann, der sie einst mit Stolz geführt hatte. Die Rüstung schien seine Bewegungen zu lenken. Jede Faser seines Körpers drängte vorwärts. Er bewegte sich wie ein Schatten, lautlos und tödlich. Der erste Bandit bemerkte ihn nicht einmal, bevor Aldrics Klinge ihn durchbohrte. Sein Schrei ging im Aufprall seines Körpers auf den Boden unter. Die anderen fuhren herum, doch es war bereits zu spät. Aldric war unter ihnen wie ein Sturm aus schwarzem Stahl und unbändigem Zorn. Sein Schwert zerschmetterte Klingen, riss Gliedmaßen ab und hinterließ eine blutige Spur. Die Banditen schrien. Einige versuchten zu fliehen, doch Aldric ließ niemanden entkommen. Sein Atem ging schwer und seine Bewegungen wurden immer wilder. Die Rüstung pulsierte auf seiner Haut, trieb ihn zu noch größerer Grausamkeit. Er hörte das Knacken von Knochen, das Splittern von Schädeln, das Spritzen von Blut. Es war, als ob er von einem unsichtbaren Takt dirigiert wurde, einer Sinfonie der Zerstörung, die nur er hören konnte. Schließlich blieb nichts und niemand mehr übrig. Der Boden des Lagers war mit Leichen übersät, das Feuer war erloschen und der Geruch von Blut und verbranntem Fleisch lag in der Luft. Aldric stand inmitten des Massakers, sein Brustkorb hob und senkte sich schwer. Doch der Blutdurst in ihm war noch nicht gestillt. Er wollte mehr. Er brauchte mehr. Dann fiel sein Blick auf etwas, das seinen Zorn abrupt erstickte. Zwischen den Leichen, verborgen unter einer zerschlissenen Decke, lag ein kleiner Körper. Aldric starrte hin und sein Herz setzte einen Schlag aus. Vorsichtig kniete er sich hin und zog die Decke beiseite. Es war ein kleines Mädchen, vielleicht 7 oder 8 Jahre alt. Ihr Gesicht war von Angst verzerrt, ihre Augen waren weit aufgerissen und ihr Schädel war grausam zertrümmert. Aldric fühlte, wie die Welt um ihn herum still wurde. Die Rüstung schien plötzlich schwerer, drückte ihn nach unten wie eine Last, die er nicht tragen konnte. Das Gesicht des Mädchens. Es war nicht ihres, aber es erinnerte ihn an jemanden. An sie. Seine Tochter. Die, die er vor Jahren an das Fieber verloren hatte. Das Kind, für das er gebetet, gefleht, geschrien hatte, geht. Während Gott schwieg. Seine Hände, noch immer mit dem Blut der Banditen bedeckt, zitterten, als er das Mädchen berührte. Ihre Haut war noch warm. Ein Kloß stieg ihm in die Kehle und ein Schrei der Verzweiflung rang sich aus seiner Brust. Er ließ das Schwert fallen, das mit einem dumpfen Klang auf dem Boden aufschlug und sank auf die Knie. »Was habe ich getan?« flüsterte er. Doch die Worte klangen leer in der kalten Nachtluft. Die Rüstung flüsterte keine Antworten. Sie blieb stumm, zufrieden mit dem Blut, das sie genährt hatte. Aldric schloss die Augen und Erinnerungen überrollten ihn wie eine Flut. Er sah seine Tochter, wie sie im Hof spielte, ihr Lachen, das die Welt erhellte. Er erinnerte sich an die Nacht, in der sie starb, an seine Gebete, an seine Wut auf Gott, der sie ihm genommen hatte. Und jetzt? Jetzt hatte er selbst ein unschuldiges Leben genommen. Er wollte die Rüstung ablegen, sie von sich reißen Doch sie saß wie festgewachsen. Die Dunkelheit um ihn herum schien sich zu verdichten und die Schuld lastete schwerer auf ihm als die Rüstung selbst. Aldrich blieb lange bei der Leiche des Mädchens, unfähig, sich zu bewegen. In seinem Inneren tobte ein Krieg. Gegen die Rüstung, gegen sich selbst, gegen den Gott, den er einst verehrt hatte. Schließlich erhob er sich, seine Bewegung langsam und schwer. Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und verschwand im Wald, das Mädchen und die Toten hinter sich lassend. Doch er wusste, dass er diese Schuld niemals abschütteln konnte. Sie war jetzt ein Teil von ihm, genau wie die Rüstung. Und sie würde ihn niemals verlassen. Die dunkle Silhouette der alten Kirche erhob sich wie ein schlafender Riese gegen den nächtlichen Himmel. Der Mond, verborgen hinter schweren Wolken, warf kein Licht auf die Ruine, die einst ein Ort des Gebets gewesen war. Sir Aldrich näherte sich auf seinem schwarzen Hengst, das Pferd schnaubte unruhig, als ob es die unheilige Präsenz des Ortes spürte. Aldrich konnte es selbst fühlen. Die Luft war schwer, erfüllt von einer dunklen Energie, die jeden Atemzug wie eine Last machte. Er war gekommen, um ein Ende zu setzen. Die Rüstung hatte ihn verzehrt, seine Seele zerrüttet, seine Menschlichkeit verschlungen. Er konnte sie nicht länger tragen. Doch tief in seinem Inneren wusste er, dass dies keine einfache Aufgabe sein würde. Der Fluch, der in dem schwarzen Metall lauerte, würde ihn nicht kampflos loslassen. Aldrich stieg ab und ließ sein Pferd zurück. Es wieherte panisch, als er die Stufen der Kirche hinaufstieg, seine Schritte hallten wie Totenglocken in der stillen Nacht. Die große Tür war bereits halb verfallen und er trat vorsichtig hinein. Das Innere der Kirche war unverändert. Ein Ort der Dunkelheit, durchzogen von unheiligen Symbolen und dem Geruch von Verwesung. Die Schatten an den Wänden schienen sich zu bewegen, als ob sie ihn beobachteten. »Ich bin zurückgekehrt«, sagte Aldrich leise, seine Stimme hallte durch den Raum. »Ich bin hier, um sie zurückzugeben, um diesen Fluch zu brechen.« Ein leises, höhnisches Lachen erfüllte die Kirche. Es war tief und vielstimmig, wie das Wispern einer unsichtbaren Menge. Aldrich zog sein Schwert, doch die Rüstung auf seinem Körper pulsierte, als ob sie ihn davor warnen wollte, was kommen würde. Aus den Schatten traten Gestalten hervor. Sie waren humanoid, doch ihre Haut war aschgrau. Ihre Augen glühten wie brennende Kohlen und ihre Zähne waren messerscharf. Ihre Körper waren mit unnatürlichen, zuckenden Bewegungen bedeckt und ihre Stimmen klangen wie die Schreie verlorener Seelen. »Aldrich«, sagte einer von ihnen, eine weibliche Gestalt mit langen, pechschwarzen Haaren, die wie Rauch um ihren Kopf wehten. Ihre Stimme war führerisch, voller unheilvoller Süße. »Warum kämpfst du gegen das, was du bist? Diese Rüstung hat dich auserwählt. Sie hat dich mächtig gemacht.« »Sie hat mich verflucht«, entgegnete Aldrich scharf und hielt sein Schwert fest. »Ich will sie nicht länger tragen.« Ein weiterer Dämon trat hervor. Seine Haut war mit dunklen Adern durchzogen und seine Hörner glitzerten im schwachen Licht. »Du lügst«, knurrte er. »Du hast es genossen, Aldrich. Die Macht, die dir die Rüstung gegeben hat, hat dich zu dem gemacht, was du immer sein wolltest. Ein König, ein Gott auf Erden.« Die Dämonin trat näher, ihre Bewegungen katzenhaft. »Lass sie nicht los. Du könntest alles haben. Reichtum, Macht, Ewigkeit. Du musst nur bleiben, was du bist, unser Champion.« Aldrich spürte, wie die Rüstung auf seinem Körper heiß wurde, als ob sie ihn zu einem Ja drängen wollte. Die Stimmen in seinem Kopf wurden lauter. Bilder von Ruhm und Triumph flackerten vor seinen Augen. Doch dann sah er etwas anderes. Das blutüberströmte Gesicht des kleinen Mädchens, das er im Banditenlager getötet hatte. Der Schmerz durchbohrte ihn wie ein Schwert und er schrie: »Ich will nichts von euch! Verschwindet aus meinem Weg!« Die Dämonen starrten ihn ein paar Moment lang an, bevor ihre Gesichter sich verzerrten. Die Verführung wich Zorn. Ihre Augen flammten auf, und sie begannen sich auf ihn zuzubewegen. »Wenn du uns nicht dienen willst«, knurrte der gehörnte Dämon, »dann wirst du sterben.« Aldrick packte sein Schwert fester und ließ die Dunkelheit in sich aufsteigen. Die Rüstung pulsierte wütend, aber sie gehorchte ihm. Mit einem Schrei stürzte er sich auf die Kreaturen. Sein Schwert zischte durch die Luft und das erste Wesen fiel, sein Kopf von den Schultern getrennt. Schwarzes Blut spritzte und die anderen Dämonen heulten wütend auf. Sie griffen ihn an, ihre Klauen und Zähne auf ihn gerichtet, doch Aldrick war schneller. Die Rüstung machte ihn zu einem Sturm aus Zerstörung. Er bewegte sich mit unnatürlicher Geschwindigkeit, seine Klinge schnitt durch Fleisch und Knochen, während die Kreaturen um ihn herum starben. Ihre Schreie erfüllten die Kirche, doch Aldrich kannte keine Gnade. Seine Schläge wurden wilder, brutaler, bis der Boden mit ihren Überresten bedeckt war. Als der letzte Dämon fiel, stand Aldrich allein in der Mitte des Gemetzels. Sein Atem ging schwer und sein Schwert war von schwarzem Blut bedeckt. Die Kirche war still, doch die Rüstung auf seinem Körper schien vor Triumph zu beben. Er wusste, dass dies erst der Anfang war. Der Fluch würde ihn nicht so leicht loslassen. Er wandte sich zum Altar, die Runen darauf leuchteten schwach. Aldrich wusste, dass der nächste Schritt auch der schwierigste sein würde. Doch in seinem Inneren flammte ein letzter Funken Hoffnung auf. Vielleicht, nur vielleicht, konnte er noch Erlösung finden. Der Weg in die Gruft war kälter, als Aldrich es in Erinnerung hatte. Jeder Schritt auf der schmalen, abgenutzten Treppe hallte wie ein Schlag auf eine Totenglocke. Die Dunkelheit schien lebendig. Die Schatten um ihn herum flüsterten Worte in einer fremden Sprache, die sich in sein Bewusstsein fraßen. Die Luft war schwer und der Gestank von Schwefel und Verwesung wurde mit jedem Schritt unerträglicher. Die Rüstung fühlte sich wie eine zweite Haut an, doch sie war mehr als das. Sie war ein Teil von ihm geworden, hatte sich mit seinem Fleisch und seinem Geist verschmolzen. Aldrich spürte, wie sie pulsierte, lebendig wie ein Herzschlag. Sie sprach zu ihm, keine Worte, sondern ein Gefühl. Macht, Triumph, aber auch Verzweiflung. Er wusste, dass er sie nicht mehr ablegen konnte. Sie war keine Waffe, sondern ein Käfig. Die Gruft öffnete sich vor ihm in einen gewaltigen, kuppelförmigen Raum. Der Boden war mit Knochen bedeckt. Die Wände waren mit Runen und Symbolen übersät, die in einem unheilvollen, schwachen Licht glühten. In der Mitte des Raumes stand ein Sockel aus schwarzem Obsidian, derselbe, auf dem die Rüstung einst geruht hatte. Aldrich trat in die Mitte, sein Schwert schleifte hinter ihm her, als ob es zu schwer geworden wäre, um es zu heben. Er sah auf den Sockel und für einen Moment fühlte er, wie die Rüstung triumphierend vibrierte. Sie wusste, dass sie gewonnen hatte. Sie war sein Meister geworden und er ihr Gefangener. Doch Aldrich hatte eine letzte Karte, die er spielen konnte, seine Seele. »Ich habe euch gedient«, sagte er leise. Seine Stimme klang gebrochen, aber entschlossen. »Ich habe Blut vergossen. Ich habe alles geopfert, was ich war. Doch ich werde euch nicht länger gehören.« Die Rüstung schien auf seinen Worten zu antworten. Ein unheimliches Dröhnen erfüllte die Gruft und die Runen an den Wänden begannen heller zu leuchten. Schatten sammelten sich in den Ecken des Raumes und eine Stimme tief und höhnisch erklang in seinem Kopf. »Du hast keine Wahl, Aldrich«, sagte die Stimme. »Du bist unser. Deine Seele gehört uns und wir werden dich niemals loslassen.« Aldrich spürte, wie die Rüstung sich enger um ihn zog, als ob sie ihn in einem letzten Akt der Unterwerfung verschlingen wollte. Doch er war bereit. Er wusste, dass es keinen anderen Weg gab. Er legte seine Hände auf den Sockel und begann, leise zu beten. Nicht zu Gott, den er längst verloren hatte, sondern zu dem, was von ihm selbst noch übrig war. »Wenn ich sterben muss, dann soll es hier enden«, flüsterte er. »Ich nehme euch mit mir.« Mit aller Kraft, die ihm noch blieb, rammte Aldrich sein Schwert in den Sockel. Ein ohrenbetäubendes Krachen erfüllte die Gruft, als die Rüstung auf seinem Körper aufleuchtete. Ein unnatürliches, blendendes Licht, das den Raum erfüllte. Die Wände begannen zu zittern und große Risse zogen sich durch die steinernen Bögen. Steine lösten sich und stürzten herab, während die Runen in einem letzten Aufbäumen glühten und dann erloschen. Aldrich spürte, wie die Rüstung begann, ihn zu verschlingen. Sie zog an seiner Seele, riss sie Stück für Stück aus seinem Körper. Der Schmerz war unerträglich, doch er hielt durch. Mit jedem Schlag der einstürzenden Gruft wusste er, dass er die Welt von diesem Fluch befreite. Zumindest für eine Weile. Die letzten Steine fielen und die Dunkelheit verschlang alles. Aldrichs Körper wurde zerschmettert, sein Geist zerrissen und die Rüstung sog den letzten Funken seiner Seele ein. Doch sie war nun allein, begraben unter Tonnen von Stein und Staub. Die Gruft lag still, die Luft war erfüllt von Schweigen und Tod. Doch tief unter den Trümmern, in der Dunkelheit, wartete die Rüstung. Sie ruhte auf dem Sockel, unversehrt, ihr schwarzes Metall glänzte wie das Herz der Nacht. Sie war geduldig, denn sie wusste, dass irgendwann ein anderer kommen würde. Jemand, der stark genug war, um die Verlockung nicht zu widerstehen. Die Rüstung wartete.